Ökumene, die Einheit der Christen in der Welt, ist das erklärte Ziel aller großen christlichen Kirchen. Umso seltsamer erscheint es nicht wenigen Laien, dass es auf dogmatischer und administrativer Ebene immer wieder zu herben Rückschritten und ansonsten nur schleppend voranzukommen scheint. Heute beginnt die Gebetswoche für die Einheit der Christen und das vor dem Hintergrund, dass hier im Rheinland gestritten wird über eine gemeinsame Linie von katholischer und evangelischer Kirche zum Schutz des Lebens. Landesbischof Professor Friedrich Weber aus Braunschweig ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Der Präses der evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, will vom Konsens abrücken, hat er erklärt, die Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, abzulehnen. Der Kölner Kardinal Joachim Meissner kritisierte das scharf. Inwieweit sind unterschiedliche Bewertungen von ethischen Grundsätzen ein Hindernis für die Ökumene?
Also wir haben in der Tat hier eine, ich würde nicht sagen eine Krise, aber wir haben ein Problem, das sich anzeigt in unterschiedlicher ethischer Einschätzung, speziell in der Situation PID, also Präimplantationsdiagnostik. Wir hatten das schon einmal, als es um die Verschiebung der Stichtagsregelung ging bei der embryonalen, also bei der Stammzellenforschung. Hierbei muss man allerdings deutlich sagen, dass die Konfliktlinie oder die Differenzlinie sich nicht allein zwischen evangelischer und katholischer Kirche abzeichnet, sondern dass wir hier einen weit umfänglicheren Unterscheidungsprozess haben. Auch innerhalb der politischen Parteien, auch innerhalb der CDU beispielsweise, gibt es keine einheitliche Linie, auch innerhalb der evangelischen Kirche nicht. Es gibt auch eine deutliche Differenz zwischen verschiedenen Bischöfen innerhalb der evangelischen Kirche. Ich sehe allerdings im Unterschied zu der Einschätzung von Kardinal Meissner hier nun wahrlich kein Scheitern der Ökumene, sondern ich sehe hier auch kein grundsätzlichen Dissens. Denn Präses Schneider macht deutlich, dass es hier darum geht, bei der Präimplantationsdiagnostik das Leben ermöglicht wird und auf die Welt gebracht wird, anders als in der Abtreibungsdebatte beispielsweise. Und er hat, so hat er mir das auch im persönlichen Gespräch vor kurzem noch einmal gesagt, sein Anliegen ist das ganz eng und ganz schmal. In solchen Situationen, wo Ehepaare, wo Paare wissen, dass sie genetisch, dass ihre, sagen wir mal, dass ihre Kinder, ihre zukünftigen Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Vererbung Krankheitsmomente mitbringen werden, dass sie hier im Vorfeld in der Tat, bevor eine befruchtete Eizelle eingepflanzt wird, klären können, ob da ein sehr schwerer Schaden zu erwarten ist bei einem Kind.
Müssen denn beide großen Kirchen den gleichen Standpunkt vertreten, wenn es zum Beispiel wie hier an dieser Stelle um den Schutz des Lebens geht?
Also man merkt an der differenten Einschätzung, dass die beiden evangelischen Kirchen, oder sagen wir es nochmal anders, auch innerhalb der katholischen Kirche gibt es differente Meinungen zu diesem Problem. Also man merkt, dass hier in der Tat die ethische Entscheidung oder auch die Verantwortung, die ein Einzelner, eine Einzelne übernimmt, eine große Rolle spielt. Denn wir müssten jetzt auch, und das ist mein Monitum sowohl in unserer eigenen evangelischen Kirche als auch im Blick auf unsere ökumenischen Partner, wenn wir so rigoros als Kirchen und als Christen und so eindeutig, es ist ja noch nicht mal nur rigoros, es ist auch eindeutig, sagen, all diese Dinge, also Präimplantationsdiagnostik meine ich jetzt eigentlich nur, dürfen nicht sein, aus den und den Gründen, weil es hier um menschliches Leben geht, das in dem Moment der Vereinigung der Ei- und der Samenzelle entstanden ist, dann müssen wir auch ein so starkes Stützkorsett haben oder so starke Begleitmöglichkeiten anbieten für Menschen, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein schwer behindertes oder ein, wie auch immer, ein Leben begleiten müssen, auch ein Leben, das Leben ist, im vollen Sinn des Wortes, woran sie aber, wenn sie keine Unterstützung bekommen, zerbrechen werden. Und da müssen wir uns selbstkritisch fragen, leisten wir das als Kirchen? Sind unsere Gemeinden so offen für Menschen mit Behinderungen, mit Schwerstbehinderungen? Haben wir so viel Kraft, dass wir Eltern, die in solchen Situationen sind, hinreichend, und zwar nicht nur materiell, aber auch hinreichend zur Seite stehen können? Und diese Sorge dass das eben nicht so ist und dass hier vielleicht auch zu vollmundig geredet wird seitens aller, die betroffen sind oder beteiligt sind. Diese Sorge, die habe ich schon.
Mal abseits von allen ethischen Grundsätzen geht es in der Diskussion bei Ökumene auch immer um das gemeinsame Abendmahl. Wie nah ist diese Diskussion, glauben Sie, die zwischen Katholiken und Protestanten da immer wieder geführt wird? Wie nah ist das dran an den Menschen? Gibt es da nicht dringlichere Probleme?
Sie fragen nach dem Abendmahl.
Richtig.
Naja, Sie haben natürlich, unter theologischen Gesichtspunkten ist die Frage nach dem gemeinsamen Abendmahl insofern eine außerordentlich wichtige, auch im Blick auf das Leben in unseren Gemeinden, speziell jetzt auch aus römisch-katholischer Sicht, weil in der Feier des Gemeinsamen, also in der Feier der Eucharistie, die Einheit und das gemeinsame Kirchesein sich konstituiert und zum Leben kommt. Wir haben Anteil am Leib Christi und aus dieser Gemeinschaft heraus, die durch nichts geschieden werden kann, entstehen dann vielleicht auch noch einmal ganz andere gemeinsame Haltungen auch in das öffentliche Leben hinein. Also insofern ist die Frage nach dem gemeinsamen Abendmahl ist schon eine Grundfrage. Sie ist eine Frage auch im Blick auf gerade konfessionsverschiedene Ehen, die hier, wo es speziell jetzt auch nach römisch-katholischer Überzeugung, aber auch nach evangelischer Einschätzung, wo es um das Innerste des Glaubens geht, da wird man auseinandergenommen und darf dieses Geheimnis des Glaubens nicht gemeinsam empfangen oder auch diese Gabe des Lebens nicht gemeinsam empfangen, um sie im eigenen, auch im gemeinsamen Leben fruchtbar werden zu lassen. Also das ist schon ein Problem. Ich würde auch nicht das eine mit dem anderen vergleichen wollen. Das gehört zusammen. Oder ich würde das eine nicht gegen das andere ausspielen wollen. Die spirituelle, die geistliche Existenz des Menschen befähigt ihn ja und gibt ihm Kraft, auch in seinen Alltagsproblemen oder auch in den Chancen, Mann oder Frau zu stehen.
Vor diesem Hintergrund Ihre Einschätzung, wie steht es um die Einheit der Christen, sagen wir mal, in Deutschland momentan?
Also ich habe am Freitag in der vergangenen Woche war ich Gast in der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz in Würzburg. Wir haben einen ganzen Abend genau über diese Frage auch gesprochen. Wir haben auch die Dissonanzen benannt. Da gehört in der Tat PID dazu. Da gehört die Verschiebung des Stichtags bei der Stammzellenforschung dazu und noch einiges andere mehr. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir in der Frage des Verständnisses des Abendmahls theologisch übereinstimmen im Großen und Ganzen und dass im Grunde die Zeit reif ist für eine gemeinsame Erklärung dazu, die noch nicht dazu führen wird, dass die wechselseitige Einladung erfolgen könnte, wobei die Gastfreundschaft ja längst gegeben ist. Wir haben festgestellt, dass wir betroffen sind, wenn die eine Kirche Mühen hat und dass wir uns genauso freuen, wenn der anderen Kirche, unserer Schwesterkirche, Dinge gelingen und wo sie in einem ganz menschlichen Sinne erfolgreich ist, wo es ihr gelingt, bei den Menschen zu sein, wo es ihr gelingt, die Botschaft des Evangeliums so zu verdeutlichen und zu verkünden, dass Menschen davon betroffen und begeistert sind. Und das ist eigentlich erreicht, sodass also auch jetzt mit der Woche zur Gebetswoche für die Einheit der Christen, die ja heute beginnt, das ist in der Tat eine Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit zwischen jetzt nicht nur evangelisch-katholisch, sondern auch anglikanisch, orthodoxen, protestanten, katholischen, freikirchlichen Christen. Und wir werden auch bei dem Abschlussgottesdienst in Speyer am kommenden Sonntag, wird das wieder deutlich werden, bis hin in die gemeinsame Arbeit in liturgischen Formulierungen. Die anderen Dinge halten wir aus, wir bleiben beieinander und müssen uns auch, wenn nötig, die differenten Einschätzungen deutlich sagen, ohne dass das zerstört, was uns verbindet, denn das, was uns verbindet, ist stärker.
Nun haben Sie es gerade gesagt, heute beginnt die Weltgebetswoche zur Einheit der Christen. Worauf legen Sie in diesem Jahr den Schwerpunkt?
Na, der Schwerpunkt ist ja so eine Art Zeitreise durch den Glauben. Das fängt in diesem Jahr an. Oder es fängt immer damit an, dass Christen aus einem anderen Land oder einem anderen Erdteil das Material für die Gebetswoche vorbereiten, also die biblischen Texte aus ihrer Sicht auslegen. Die vorgesehen sind für die Gebetswoche in diesem Jahr sind das palästinensische Christen. Sie haben die Gebetswoche vorbereitet und Sie haben mit 13 christlichen Kirchen aus der Apostelgeschichte einen Satz ausgewählt, der über dem Ganzen steht. Sie beharren in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und das ist, wenn man das als Motto der Gebetswoche sieht, ein Ruf zurück zu den Ursprüngen. Wie hat es begonnen mit der ersten Kirche in Jerusalem? Und da sind eben vier Kennzeichen der Urgemeinde genannt. Sie bleiben in der Lehre der Apostel, sie bleiben beieinander, auch wenn es kriselt und wenn es Ärger gibt. Sie teilen das Brot, und zwar das Eucharistische sicher, genauso wie auch das tägliche Brot. Und sie sind im Gebet verbunden. Und das sind wichtige Elemente. Das sind Elemente der Spiritualität, aber auch der Ethik, der Alltagstauglichkeit und auch der sozialen Verantwortung.
Ab heute beginnt die Gebetswoche zur Einheit der Christen. Darüber gesprochen habe ich mit Landesbischof Professor Weber, ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Ich bedanke mich fürs Gespräch.